Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Dienstag, dem 21. April 2015 auf Radio Bern Rabe. Das sind die Themen von heute. Flucht kann auch eine Protestform sein. Europas Wirtschaftspolitik fördert Migration aus armen Ländern wie Senegal. Demo-Verantwortliche siegen gegen Polizei vor Gericht. Heute Abend gehen sie wieder gegen Rohstoffhandel auf die Straße. Und die Zersiedelung ist das größte Umweltproblem in der Schweiz. Junge Grüne starten Initiative für nachhaltige Siedlungsentwicklung. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten und ganz zuerst eine Nachricht, die uns von Radio Rabe im Speziellen betrifft. Am 14. Juni entscheidet das Schweizer Stimmvolk über eine Teilrevision des Radio- und Fernsehgesetzes. Gestern präsentierten die Befürworterinnen und Befürworter ihre Argumente. Neu soll jeder Haushalt die Billag-Gebühren bezahlen. Dadurch würden die Gebühren pro Haushalt von heute 460 Franken auf 400 Franken sinken. Heute bezahlt nur, wer ein Radio oder einen Fernseher besitzt. Jedes Smartphone und jeder Laptop sei jedoch auch ein Radio und ein Fernseher, argumentiert das überparteiliche Ja-Komitee. Darin vertreten sind die CVP, SP, BDP, FDP und die Grünen. Gegen das neue RTVG hat der Gewerbeverband das Referendum ergriffen. Durch die Gesetzesänderung würde unsere Wirtschaft 5-mal mehr Gebühren bezahlen als heute. Dies, weil auch die Unternehmen die Mediengebühr bezahlen müssen. Das müssten sie aber bereits heute, entgegnet der Berner BDP-Nationalrat Urs Gasche vom Ja-Komitee. Nur seien aber lediglich 15% der Unternehmen korrekt bei der Billag angemeldet, so Urs Gasche.
Wenn alle bezahlen würden, würden heute die Gebühren, die abgegeben werden, höher ausfallen, als sie es nach dem neuen Gesetz für die Wirtschaft, für die Unternehmungen wären. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Gewerbeverband eine so teure Kampagne, so aufwendige Kampagne macht, um Rechtsbrecher zu schützen. Einfach das schlechte Gesetz, das nicht eingehalten wird, zu behalten, um es weiterhin nicht einhalten zu müssen.
Das sagt Urs Gasche vom Ja-Komitee. Das überparteiliche Ja-Komitee betonte weiter, dass das neue System die lästigen Billag-Kontrollen überflüssig mache und somit zu weniger Bürokratie führe. Nicht im Ja-Komitee vertreten sind die SVP und die GLP. Die beiden Parteien haben die Nein-Parole gefasst. Und nun zu weiteren Nachrichten des Tages. Heute lanciert eine breite Koalition die Konzernverantwortungsinitiative. Sie soll dafür sorgen, dass Schweizer Unternehmen den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verbindlich in ihre Geschäftspraktiken integrieren. Denn die Schweiz belegt zwar Platz 20 der globalen Wirtschaftsmächte, doch geht es um Menschenrechtsverletzungen durch Firmen, liegt die Schweiz nur auf dem unrühmlichen Platz 9. Was die Konzernverantwortungsinitiative daran ändern könnte, hören Sie morgen im Rabe Info. Und ins Ausland. Der abgesetzte ägyptische Präsident Mohamed Mursi ist vom ägyptischen Gerichtshof zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihm wird die Ermordung von Demonstranten im Dezember 2013 zur Last gelegt. Es handelt sich dabei um den ersten Schuldspruch gegen den Führer der Muslimbrüderschaft, seit ihn die Armee abgesetzt hat. Der Entscheid kann noch angefochten werden. Und in der Schweiz wurde der Auftritt der rechtsextremen Band Kategorie C in letzter Stunde verhindert. Das Konzert von den deutschen Rechtsrockern hätte in Combremont-le-Petit bei Bayern stattfinden sollen. Die Organisatoren hatten den Gemeindesaal für ein Konzert angemeldet, doch als die Verantwortlichen der Gemeinde die Bandmitglieder sahen, untersagten sie die Veranstaltung. Die Polizei rückte aus und machte den Rechtsrockern in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung, so die Zeitung 20 Minuten. Hinter dem geplanten Auftritt soll der Berner Oberländer Jonas Schneeberger stehen. Schneeberger hatte 2011 Schlagzeilen gemacht, weil er für die Schweizer Demokraten als Nationalrat kandidierte und dann ein Foto von ihm mit Hitlergruß auftauchte. Noch zum Wetter. Ein Blick auf die Wetterkarten gleicht beinahe einer optischen Täuschung. Beim Durchklicken der Prognosen bleibt die Schweiz unverändert wolkenlos bis am Samstag. Das bedeutet, Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird es sonnig, am Nachmittag jeweils bis zu 18 Grad. Die Nächte dieser sonnigen Woche bleiben aber weiterhin kühl bei ca. 5 Grad. Erst am Samstag wird es dann wieder trüb und nass.
Rabe-Info.
Im Moment reagiert die europäische Öffentlichkeit wieder entsetzt auf die letzten Flüchtlingsdramen im Mittelmeer. Innerhalb einer Woche ertranken über 1000 Menschen auf dem gefährlichen Bootsweg von Nordafrika nach Europa. Einerseits handelt es sich bei den Flüchtlingen um Menschen aus den Kriegsregionen Syrien und Libyen. Andererseits befinden sich auf den überfüllten Booten auch viele Menschen, die hoffen, in Europa aus der Armutsfalle auszubrechen. Doch was treibt die Menschen zur Flucht? Dieser Frage ist auch Uscha Ziegelmeier nachgegangen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin und arbeitet am Institut für geografische Wissenschaften Anthropogeografie. Anhand des Beispiels Senegal zeigt sie auf, dass die wirtschaftlichen Probleme oft nicht hausgemacht sind, sondern oft von Europa verantwortet werden. Im westafrikanischen Land Senegal verlieren immer mehr Leute ihre wirtschaftliche Grundlage, zum Beispiel wegen der Überfischung des Meeres durch europäische Kutter. Das ist nicht nur ein Grund zur Flucht, sondern kann auch aus Fischern Schlepper machen. Radio Korax aus Halle hat bei Uscha Ziegelmeier nachgefragt.
Da ist es für den Senegal so, dass die Fischerei, ja, sagt man im Moment so circa 600.000 Menschen ernährt und Fischerei und das Phänomen der Bootsmigration auf die Kanarischen Inseln, was ja medial auch sehr stark aufgegriffen wurde, als es vom Senegal aus vor allem 2005, 2006 in Richtung Kanarische Inseln sich bewegte. Das hängt insofern mit der Fischerei zusammen, dass eben einerseits Fischer keine Einkommensmöglichkeit oder nicht mehr genug Einkommensmöglichkeit im Senegal für sich sahen, dass sie aber auch mit dieser Entfernung und dem Zurücklegen von so großen Distanzen in relativ kleinen Fischerbooten vertraut worden und so auch eine wichtige Rolle innerhalb das Entstehen von diesen Wegen der Migration spielten.
Sie sprachen ja auch konkret die Überfischung an in den Küstengebieten des Senegals. Welche Rolle spielten da die Europäische Union an dieser Stelle?
Die Europäische Union verhandelt immer wieder mit einzelnen Staaten Fischereiabkommen. Und da spielt dann auch die politische Situation vor Ort eine Rolle. Im Senegal gab es einen Regierungswechsel 2012, der friedlich vonstatten ging, dem lange Proteste vorausgingen, wo es aber dann der neue Präsident Macky Sall sein Wahlversprechen zunächst eingelöst hat und internationale Fischereiabkommen aufgehoben hat, die eben zu dieser thematisierten Überfischung geführt haben. Im Mai letzten Jahres schloss die Regierung des Senegal dann aber mit der Europäischen Union wieder ein Abkommen ab, das massiv von senegalesischen Fischern kritisiert wurde, weil dort zum Beispiel die EU sich verpflichtet, innerhalb von 5 Jahren 15 Millionen Euro an den Senegal zu zahlen und im Gegenzug dann die Rechte bekommt, 14.000 Tonnen Thunfisch pro Jahr vor der senegalesischen Küste zu fischen. Und das wird eben von senegalesischen Fischern massiv kritisiert, auch weil sie zum ersten Mal seit den 80ern nicht in diese Verhandlungen mit einbezogen waren.
Die wirtschaftliche Ausbeutung Afrikas eben durch europäische Unternehmen oder meinetwegen auch durch chinesische oder arabische, das ist ja eine Form von Kolonialismus. Man kann es vielleicht auch als Neokolonialismus bezeichnen. Können Sie vielleicht auch andere Länder in Afrika nennen oder Beispiele, wo die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Industrienationen, wie es eben diese in Europa gibt, also die eigene Entwicklung eines Landes behindern bzw. dieser Entwicklung entgegenläuft?
Also unter Neokolonialismus würde ich jetzt erstmal verstehen, dass es historisch geschaffene Abhängigkeiten und Ungleichheiten auf globaler Ebene gibt und dass da bestimmte Strukturen immer noch weiter bestehen. Ein Beispiel wären da eben auch europäische Wirtschaftspolitik, wie zum Beispiel die europäischen Partnerschaftsabkommen EPAs, wo afrikanische Länder dazu gedrängt werden, ihre Märkte zu öffnen für europäische Produkte und die eigene Wirtschaft aber nicht schützen können und im Gegenzug nicht die Möglichkeit haben, unbegrenzt ihre Waren auf den europäischen Markt zu exportieren.
Landgrabbing und auch die Vergabe von Fischereigenehmigungen an die EU zum Beispiel sind Probleme, die zu Arbeitslosigkeit im Senegal führen oder auch zur Landvertreibung, also eine Form von Flucht darstellen. Diese Form der Flucht stellt eine Form von Protest dar. Können Sie das vielleicht ausführen?
Es geht eben nicht nur um die Überfischung und oder Landgrabbing und mangelnde Arbeitslosigkeit, sondern man muss auch immer die historische Migrationsgeschichte der Region sehen. Für den Senegal heißt es, dass das Land als ehemalige französische Kolonie schon ganz lange Verbindungen nach Frankreich hatte, dass es bis 1974 auch die Möglichkeit gab, für Senegalesinnen und Senegalesen nach Frankreich zu gehen, ohne ein Visum zu benötigen. Wenn sie wieder in den Senegal wollten, konnten sie zurückkehren und nach ein paar Jahren wieder nach Frankreich. Also so eine zirkuläre Migration war dort möglich. Außerdem ist da ein ganz, ganz wichtiges Element, dass so die Orientierung in Richtung Europa und das Prestige, was eine Migration nach Europa für viele Menschen mit sich bringt, beziehungsweise nicht nur für die einzelne Person, die vielleicht migriert, sondern für die gesamte Familie. Das heißt, Migration wird so als sozialer Aufstieg auch gesehen. Durch die eben schon lange Migrationsgeschichte ist es auch etwas relativ Normales. Und das gilt nicht für den Senegal nur, sondern das gilt auf jeden Fall auch für die gesamte westafrikanische Region, dass Migration einfach schon seit sehr, sehr langer Zeit innerhalb der Region für die Menschen zum Alltag gehört. Dass in so einem Kontext, wo dann nach dem Regierungswechsel 2000 die vor allem junge Bevölkerung des Senegal sehr große Hoffnung gesetzt hat in den damaligen Präsident Abdoulaye Wade, der unter anderem angetreten ist mit dem Versprechen, Arbeitsplätze für die Jugend zu schaffen. Diese Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Und dann tat sich sozusagen dieser Weg auf über das Meer, weil der Landweg von europäischen Grenzschutzmechanismen immer mehr verschlossen wurde, dass die Menschen, wenn sie keine Perspektive für sich im Senegal sehen, ihre Familie nicht ernähren können, junge Männer sich mit Erwartungen konfrontiert sehen, entweder ihre Familie zu ernähren oder um überhaupt heiraten zu können, dann lieber aktiv werden, indem sie eben sich auf den Weg nach Europa machen, als die Arme oder die Hände in den Schoß zu legen und zu warten.
Das sagt Uscha Ziegelmeier. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin am Institut für Anthropogeographie.
Rabe Info.
Das Geschäft mit Rohstoffen ist undurchsichtig, oft skrupellos und sehr, sehr lukrativ. Immer mehr Rohstoffkonzerne und dubiose Handelsfirmen lassen sich in der steuergünstigen Schweiz nieder. Einmal pro Jahr treffen sich Rohstoffunternehmen dann zum Gipfel, im Luxushotel Beau Rivage Palace am Ufer des Genfersees in Lausanne. Seit gestern läuft die dreitägige Veranstaltung und, wie schon in den letzten Jahren, treffen sich Kritiker und Kritikerinnen der Branche zu einer Protestkundgebung außerhalb des Hotels. Heute Abend wollen sie gegen die Menschenrechtsverletzungen im Rohstoffgeschäft demonstrieren. Einer von ihnen ist Alvin Egger. Schon letztes Jahr war er mit dabei und setzte seinen Namen unter das Kundgebungsgesuch bei der Stadt Lausanne. Dies mit Folgen. Mehr dazu erzählt er Michael Spar.
Ja, nach der Demo haben wir eine Verfügung erhalten, wo uns mitgeteilt wurde, dass eine Strafanzeige eingereicht wurde gegen uns von Seiten der Polizei. In der Folge haben wir dann effektiv einen Bußenbescheid erhalten, in dem steht, dass wir die Auflagen nicht erfüllt hätten und aus diesem Grund diese Buße bezahlen müssen.
Was ist denn passiert? Wurde heftig randaliert oder ist die Demo völlig ausgeartet?
Nein, das war ganz sicher nicht der Fall. Es ist so, dass die Polizei entschlossen hat, das Hotel, wo dieser Gipfel stattfindet, großräumig mit Absperrungen zu umgeben. Und einige Leute fanden, dass wir doch das Recht hätten, in der Nähe des Hotels zu demonstrieren. Und da wurden einige dieser Absperrungen weggeschoben, woraufhin die Polizei sofort interveniert hat und diese Leute großzügig mit Pfefferspray eingedeckt hatte.
Am Schluss wurden dann auch noch ein paar Leute verhaftet. Aber ihr als Kollektiv, die die Demos organisiert haben, hat eigentlich nichts damit zu tun. Wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr die Buße bezahlt?
Nein, das wollten wir nicht, denn wir finden, dass das Recht auf die Straße zu demonstrieren ein Grundrecht ist. Die Bußen waren zwar nicht sehr hoch, aber trotzdem haben wir uns entschlossen, da Einsprache zu erheben. Es kam dann auch zu einer Aussprache mit der Kommission La Police, das ist die Instanz, die diese Bußen ausspricht. Diese wollten die Bußen nicht zurückziehen, also haben wir das weitergezogen vor das Gericht in Lausanne.
Wie haben Sie denn das begründet? Weil, ja, sind wir realistisch, wenn man eine Demo organisiert? Man kann ja nicht jeden einzelnen Demo-Teilnehmer, jede Demo-Teilnehmerin kontrollieren, ob die sich dann auch wirklich nett betragen. Wie hat es die Polizei begründet, die ja eigentlich verantwortlich auch dafür ist, dass eine Demo nicht ausartet?
Nun, während der Demo haben wir, wie das oft der Fall ist, eine Gruppe von Personen, die für den Ablauf etwas verantwortlich ist. Das heißt, dass die Leute den richtigen Weg nehmen oder dass, falls irgendetwas geschieht, vielleicht auch Familien mit Kindern dann aufgefordert werden, sich etwas zu entfernen. Diese Gruppe Leute hat auch versucht, dort zu intervenieren, hat die ganze Situation versucht, deeskalativ dort einzuwirken. Leider aber hat die Polizei so schnell mit Pfefferspray reagiert, dass selbst diese Leute auch von diesem Pfefferspray abbekommen haben. Die Kommission La Police hat uns dann vorgeschlagen, dass wir doch Securitas oder eine ähnliche Institution engagieren sollten, um die Demo quasi in den geregelten Bahnen zu halten und wir das bezahlen müssten und dass diese Securitas auch physisch interveniert.
Was natürlich gewissermaßen absurd ist, weil dann würde ja fast niemand mehr eine Demonstration organisieren, wenn er oder sie nicht super finanzkräftig wäre und sich dann einen Sicherheitsdienst leisten kann. Alwin Ecker, Sie haben das Urteil dann weitergezogen an eine höhere Instanz. Was ist dann passiert?
Das Bezirksgericht Lausanne, und das war die nächsthöhere Instanz, hat dann in unserem Sinn entschieden. Der Richter hat unsere Einsprache durchaus nachvollziehen können und hat uns in dem Sinn die Buße erlassen.
Heute findet wieder eine Demonstration statt gegen den Rohstoffgipfel in Lausanne an gleicher Stelle wie letztes Jahr. Sind Sie weiterhin motiviert nach diesen Vorfällen vom letzten Jahr?
Ja, ich denke, die Motivation hat eher zugenommen. Uns ist es wichtig, weiterhin unsere Grundrechte zu vertreten und diese auf der Straße ebenfalls kundzutun. Ähnlich wie das WEF oder ähnliche andere Veranstaltungen ist auch dieser Rohstoffgipfel ein sehr undemokratischer Ort. Das heißt, dort tun Behördenvertreterinnen und Behördenvertreter zusammen mit den Leuten dieser Rohstoffmultis interagieren, sprechen sich ab und es wird keine Rechenschaft abgelegt.
Das sagt Alwin Ecker, Mitorganisator der heutigen Demonstration gegen den Rohstoffgipfel in Lausanne. Dieser Gipfel wird uns auch morgen im Info beschäftigen. Dann sprechen wir mit den Leuten vor Ort. Gestern sprachen wir über die Machenschaften des Rohstoffkonzerns Glencore in Kolumbien. Diesen Bericht gibt es online unter www.soundcloud.com/radiorabe.
Rabe Info.
Linke Initiativen, welche eine grünere Schweiz fordern, haben mehr Chancen als Initiativen, die eine sozialere Schweiz fordern. Die Alpeninitiative und jüngst die Zweitwohnungsinitiative sind gute Beispiele dafür. Jetzt, gut ein halbes Jahr vor den nationalen Wahlen, werden laufend neue Initiativen lanciert. Sie sind ein prima Wahlvehikel für die Parteien. Auch die jungen Grünen Schweiz haben nun so ein Vehikel lanciert und sie greifen ein Thema auf, über das breiten Konsens besteht, nämlich die Zersiedelung der Schweiz stoppen. Michael Spahr wollte vom Co-Präsidenten der Jungen Grünen, Andreas Lustenberger, wissen, warum es jetzt auch noch eine Volksinitiative braucht, um die Zersiedelung zu stoppen.
Die Zersiedelung ist das größte Umweltproblem in der Schweiz. Es hat weitreichende Folgen. Durch das, dass der Siedlungsbereich sich konstant ausweitet, werden nicht nur Grünflächen zubetoniert, es werden auch neue Straßen benötigt. Straßen werden überlastet, Leute müssen sehr oft große Wege in Kauf nehmen und das alles führt dazu, dass es die Umwelt sehr stark belastet. Aus diesem Grund haben die Jungen Grünen schon länger sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und sind schließlich zum Schluss gekommen, dass was wir in der letzten Zeit abgestimmt haben, zum Beispiel Raumplanungsgesetz oder Zweitwohnungsinitiative, sind zwar alle Schritte in die richtige Richtung, aber sie lösen noch lange nicht das Problem und aus diesem Grund sind wir ganz klar der Meinung, dass diese Initiative zwingend ist, um überhaupt die Lage in den Griff zu kriegen mit dem ewigen Bauen.
Sie haben es jetzt gerade erwähnt, Raumplanungsgesetz wurde angenommen, auch die Zweitwohnungsinitiative, die die Zubetonierung eigentlich der Alpen vor allem stoppen will, wurde angenommen und wird jetzt mehr oder weniger langsam umgesetzt. Was hat denn Ihre Initiative zu bieten, die nicht schon in diesen neuen Gesetzen geregelt ist?
Ja, also mit der Zweitwohnungsinitiative hat sie nicht viel zu tun. Wie Sie es gesagt haben, die Zweitwohnungsinitiative soll die Zubetonierung in den Alpen verhindern. Das Raumplanungsgesetz hat zwei große Schwächen. Und zwar lässt es den Gemeinden und Kantonen die Möglichkeit, mit verschiedenen Bevölkerungswachstumsszenarien zu rechnen. Und wie wir jetzt schon gesehen haben in der Umsetzung, zum Beispiel in St. Gallen wurde nun das Referendum ergriffen, operieren alle Kantone mit dem höchsten Szenario. Sprich, sie nutzen dieses höchste Szenario dazu, um noch mehr Baulandreserven einzuzonen, was eigentlich genau dazu führt, dass noch mehr eingezont werden kann. Die andere große Schwäche ist, dass das Raumplanungsgesetz immer nur auf 15 Jahre ausgelegt ist. Also die Kantone müssen im Richtplan sich auf 15 Jahre festlegen. Wenn nach 5 Jahren schon sie merken, wir haben weiterhin, bauen wir auf zu großem Fuß und wir brauchen zu viel Fläche, kann laufend weiter eingezont werden. Und genau diesen Punkt wollen wir jetzt den Riegel schieben, indem wir ganz klar sagen, es gibt keine weiteren Einzonungen ohne gleichwertige Auszonungen.
Ein Punkt in der Initiative betrifft das Aufstocken, also das Aufstocken des Bestehenden soll vereinfacht werden. Andererseits könnte ja da auch eine Vision sein, wieder höher zu bauen. In der Vergangenheit wurden zum Teil visionär große Hochhaussiedlungen gebaut. Ich denke jetzt zum Beispiel an Bern, in Bern West. Jetzt wird mittlerweile wieder viel tiefer gebaut, eher dreistöckig, zum Beispiel auch in Bern das neue Brünnenquartier. Wäre es denn auch vorstellbar für Sie als Grüner, wenn die Schweiz wieder höher baut, wenn die Städte wieder höher werden?
Wie schon gesagt, die Initiative hat diese zweite Komponente, wo es um eine nachhaltige Verdichtung nach innen geht. Und dazu muss natürlich auch höher gebaut werden. Wir werden auch unterstützt, zum Beispiel vom Verein Neustart Schweiz, der sich sehr stark in diesem Gebiet schon länger einsetzt und bereits solche Quartiere mitplant, wie zum Beispiel Zürich-Kalkbreite oder Giesserei. Hier ist oftmals von 5- bis 6-stöckigen Gebäuden die Rede, mit einer großen Grünfläche in der Mitte und möglichst vielen Räumen für zum Beispiel ein Quartiercafé oder eine Kinderkrippe oder eine gemeinsame Werkstatt. Also das Ziel der Initiative, der Siedlungsinitiative ist ganz klar auch, dass solche Quartiere unterstützt werden, gefördert werden und nicht noch Steine in den Weg gelegt werden. Weil gerade ein Beispiel heute ist, besteht in vielen Kantonen noch die Parkplatzpflicht. Also wer baut, muss Parkplätze bauen und das behindert zum Beispiel visionäre Ideen, wo man dann eben autofreie Siedlungen planen möchte.
Soweit Andreas Lustenberger, Co-Präsident der Jungen Grünen Schweiz. Mehr Infos zur gestern lancierten Initiative gibt es im Internet unter www.zersiedelung-stoppen.ch.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 21. April 2015 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Mittwoch, dann mit einem Hintergrundbeitrag zur Konzerninitiative und zum zur Demonstration in Lausanne. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Michael Spahr, Lucia Vassella und unsere Kollegen von Radio Korax in Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch noch weiterhin einen spannenden Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.